Problem, Snape, sagte der schwerfällige Amicus, Augen und Zauberstab gleichermaßen auf Dumbledore gerichtet. Der Junge ist offenbar nicht fähig. Doch noch jemand hatte Snapes Namen ausgesprochen. Ganz leise. Severus. Dieser Laut jagte Harry mehr Angst ein als alles, was er den ganzen Abend über erlebt hatte. Es war das erste Mal, dass Dumbledore flehte. Snape sagte nichts, sondern trat vor und stieß Malfoy grob aus dem Weg. Die drei Todesser wichen wortlos zurück. Selbst der Werwolf wirkte eingeschüchtert. Snape starrte Dumbledore einen Moment lang an und Abscheu und Hass zeichneten sich auf den harten Zügen seines Gesichtes ab. Severus, bitte. Snape hob seinen Zauberstab und richtete ihn direkt auf Dumbledore. Avada Kedavra! Ein Strahl grünen Lichts schoss aus der Spitze von Snapes Zauberstab und traf Dumbledore mitten in die Brust.
Von dieser kurzen Szene hängt alles ab. 7 Bände, Trillionen Leser, alles hängt am Seidenfaden dieser 20 Zeilen. Sie sind so gebaut, dass sie nicht einmal einen Spalt für abweichende Deutungen zu erlauben scheinen. Severus Snape hat genau das getan, was er im 2. Kapitel versprochen hat. Dort legt er vor der bösen Malfoy-Gattin einen unbrechbaren Schwur ab, auf dessen Missachtung der Tod steht. Der Schwur sieht vor, dass er über Malfoys Sohn Draco wacht. Draco ist etwas überfordert mit einem Spezialauftrag des dunklen Lords Voldemort. Wie soll ein Jugendlicher auch mit dem Rektor Hogwarts fertig werden, dem mächtigsten weißen Zauberer der Welt? Aber Snape schwört, dass er dem Jungen im Notfall unter die Arme greifen und selber tätig werden wird. Dieser Fall ist jetzt eingetroffen. Draco richtet zwar seinen Zauberstab auf den entwaffneten Dumbledore, aber er zaudert und zittert bedenklich. Er hat doch kein ganz schwarzes Herz in der Brust. Damit aber tritt der unbrechbare Schwur in Kraft. Unter Harrys entsetzten Blicken ermordet Snape seinen Meister und im Moment der Tat bricht der lang verborgen gehaltene Hass aus ihm heraus. Der allzu gutmütige Dumbledore ist auf den Todesser hereingefallen. Er hat sich von seinen Krokodilstränen über vergangene Fehler täuschen lassen, wie Harry schon immer befürchtet hat, und nun ist es endgültig zu spät.
Alles spricht für diese Version. Die Beweisketten sind so schwer und dicht geschmiedet, dass Rowling sich als Mrs. Houdini erweisen müsste, wollte sie sich daraus befreien. Aber genau darin liegt der Spaß. Sie wäre nicht eben diese Entfesselungskünstlerin und Meisterin des Bluffs, wenn sie nicht auch dieser eindeutigen Szene die Möglichkeit einer zweiten Lesart eingeritzt hätte. Nach dieser zweiten Deutung würde Dumbledore seinen getreuesten Freund anflehen, das zuvor Verabredete zu tun, und Snape würde nicht ihn, sondern sich selbst dafür hassen, die schreckliche, aber unvermeidliche Tat begehen zu müssen. Was spricht für diese exotische Lesart? Wenn man genauer hinsieht, eine ganze Menge. Kleinigkeiten. Snape laviert im Gespräch mit den Malfoy-Damen und zuckt sichtbar zusammen, bevor er den schlimmsten Teil des Schwurs über die Lippen bringt. Er weiß nichts vom Eintreffen der Todesser auf Hogwarts und muss erst darüber unterrichtet werden. Als Harry ihm nach vollbrachter Tat hassglühend hinterherrennt, wehrt er nur dessen Flüche ab, greift ihn aber selbst nicht an. Die anderen Todesser hält er mit der durchsichtigsten aller Ausreden davon ab, Potter endlich zu erledigen. Der Lord habe ihn für sich persönlich reserviert. Dumbledore selbst klang schon länger alt, müde und bereit fürs letzte Abenteuer. Als Harry ihm auf der Insel im Inferisee Voldemorts schrecklichen Trank einflößen muss, äußert er genau die Bitte, die ihm Snape kurz darauf erfüllen wird. Er fleht: Töte mich. Noch bevor der Kedavra-Fluch ihn trifft, sackt er an der Turmmauer zusammen, als liege er schon im Sterben. Vielleicht wusste er von seinem bevorstehenden Ende. Snape verhindert durch den verabredeten Mord, dass seine Deckung auffliegt und kann weiter als Maulwurf bei Voldemort spionieren. Am bezeichnendsten ist eine letzte Kleinigkeit. Snape rastet aus, als Harry ihn einen Feigling nennt. Wir ahnen, er erregt sich zurecht. Der kluge Severus hat den schwierigsten und undankbarsten und literarisch reizvollsten Part des ganzen Zyklus. Womöglich ist er eine Art Judas, der Jesus Heilsweg eröffnen hilft. Vielleicht eine zu hochgestochene Deutung. Seine Überlebenschancen sind jedenfalls gering.
Was Sie soeben gehört haben, meine Damen und Herren, hätten Sie schon vor einem Vierteljahr lesen können, als der 7. und letzte Band der Potter-Saga noch nicht erschienen war. Es handelt sich um eine Prognose, mit der sich der Verfasser dieser Sendung um einen Blick in die Kristallkugel bemüht hatte. Jetzt ist der letzte Band erschienen. Hat sich Rowling wirklich, nach Art des Entfesselungskünstlers Houdini, aus ihren Indizienketten befreit?
Wer über das Schicksal Snapes noch im Unklaren gelassen bleiben möchte, der höre jetzt bitte 20 Sekunden lang weg. Für die anderen, ja, es ist genauso gekommen wie vorhergesagt. Der fiese Knochen Snape erweist sich im letzten Band als tragischer Held von Shakespeare'schem Format. Sein romantisches Geheimnis liegt in der Vergangenheit. Aber das soll hier nicht verraten werden.
Und mit Geheimnissen und deren Auflösungen hat Rowling in ihrem letzten Band nicht gespart. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, der am 27. Oktober auf Deutsch erscheint, hat sich so lawinenartig verkauft wie kein Buch in der Geschichte der Literatur. An einem einzigen Tag sind in den USA mehr als 8 Millionen Exemplare von Harry Potter and the Deathly Hallows über den Ladentisch gegangen. In Großbritannien waren es 3 Millionen und wir reden von den ersten 24 Stunden. Von den ersten 6 Potter-Romanen wurden bislang 325 Millionen Ausgaben verkauft. In 64 Sprachen wurden sie übersetzt. Die Autorin, die als alleinerziehende Mutter in Edinburgh von der Sozialhilfe lebte, als sie mit Potter begann, könnte sich heute allein von den Zinsen ihres Vermögens jeden Monat ein Schloss in der Größe Hogwarts kaufen.
Sie hat schon etwas von einem Märchen oder gar einem Wunder, die Geschichte von Harry Potter. Wunder kann man nicht erklären, aber man kann es zumindest versuchen, was wir in der folgenden Stunde auch tun wollen. Zunächst aber müssen wir ein mögliches Missverständnis ausräumen. Nur weil sich das Schicksal Severus Snapes vorhersagen ließ, heißt das noch lange nicht, dass Rowling die Leser in ihrem Finale nicht überrascht hätte.
Ganz im Gegenteil. Sie ist uns wieder einmal davongeschwirrt, auch wenn ihr die Tagespropheten diesmal dicht auf den Fersen waren. Auch im letzten Band hält Joanne K. Rowling die Spannung bis zur letzten Seite und ist in jedem Kapitel für eine Überraschung gut. Vor allem mit ihrer Todesliste hat sie alle Propheten abgehängt. Bei der Wahl ihrer Opfer hat Rowling ihre Karten gut verdeckt gehalten. Besser gesagt, sie hat so aufgeregt mit den Karten gewedelt, dass man gleich das Schlimmste befürchtete, das dann doch nicht eintraf. Mehr wollen wir darüber hier auch nicht verraten. Warum man ihr bei Severus Snape auf die Schliche kommen konnte, hatte einen einfachen Grund. Der Leser hatte 6 Bände lang Zeit, ihre Tricks zu studieren. Einer dieser Tricks besteht darin, dass sie immer das Unwahrscheinlichste eintreten lässt. Wenn sie so viel Gewicht darauf legt, dass jemand ein verabscheuungswürdiger Bösewicht ist, hatte man also Grund zur Annahme, dass er am Ende sein gutes Herz entblößen wird.
Verlassen konnte man sich darauf freilich nicht. Sonst wäre ja am Ende auch Lord Voldemort ein feiner Kerl, was definitiv nicht der Fall ist. Vielleicht entfernen wir uns gar nicht von der Frage, was Rowlings wundersamen Erfolg bewirkt, wenn wir noch etwas bei den Prognosen bleiben, die ihrem letzten Band vorhergingen. Es gibt hier ein einerseits und ein andererseits.
Einerseits belohnt der Abschlussband den Leser mit dem Gefühl, das den englischen Autor Gilbert K. Chesterton überflutete, als ihm auf einmal die Weisheit des katholischen Dogmas aufging. Es war ihm, schreibt er in dem Essay »Orthodoxie«, als sehe er eine gigantische Maschine, in der mit sanftem Klicken ein Bolzen nach dem anderen an der richtigen Stelle einrastete. Eine solche Maschine, in der es dauernd einrastet und klickt, ist auch der letzte Harry Potter. Immer wieder macht es Klick. Richtig, Petunia Dursley hat mehr mit Hogwarts zu tun, als sie immer vorgab. Richtig, der Dieb des Voldemortschen Horcrux war der Bruder von Sirius Black. Richtig, der Schwarzmagier Grindelwald taucht endlich auf. Richtig, auch Dumbledores Bruder betritt die Szenerie. Richtig, Dumbledore selbst bleibt auch im Tod noch präsent. Richtig, der Schussel Neville Longbottom wächst über sich selbst hinaus und endet als Professor für Pflanzenkunde.
Und so gibt es eine Folge von Klickgeräuschen für die Leser, die von Rowling dazu erzogen wurden, auf ihre versteckten Vorausdeutungen zu achten. Andererseits aber gäbe es nichts Langweiligeres als ein Buch, bei dem man nur noch die richtigen Treffer abhakt. Wenn die Autorin so gut ist, wie ihre Leser glauben, muss sie diese Leser auch dieses Mal durch Wolten verblüffen, die nicht vorherzusehen waren. Und das ist die gute Nachricht über den 7. Band. Rowling ist ihren Deutern bis zum Schluss um eine Hexennase voraus.
Übrigens auch darin, dass sie in diesem letzten Band so unverhüllt politisch wird. Zwar gab es schon seit den ersten Bänden versteckte Andeutungen. Der rassistische Hogwarts-Mitbegründer Salazar Slytherin trug seine Initialen nicht ganz zufällig. Und es war auch kein Zufall, dass der Schwarzmagier Grindelwald seinem Gegner Dumbledore im Jahr 1945 unterliegt. Wann wurde im 3. Band dem unschuldigen Hippogreif der kurze Prozess gemacht? Am Tag von Hitlers Geburtstag. Wann wurde er befreit? Am Tag der Landung der Alliierten in der Normandie. Wie Rowling im 7. Band in Handlung umsetzt, was Europa ohne diese Landung geblüht hätte, war dann aber doch nicht zu erwarten. Unter Voldemorts neuem Regime treten die Nürnberger Rassengesetze in Kraft. Alle gemischtblütigen Zauberer müssen sich registrieren lassen, werden verraten, schikaniert, gefoltert oder ins Azkaban-KZ verbracht. Die Schlammblütler leben auf der ständigen Flucht. Kaum einer wagt es, einen Muggelstämmigen zu verstecken, aber ein paar Helden riskieren ihr Leben dafür. Diese Szenen sind sehr eindrücklich. Wenn man später den Kindern erklären will, was im Dritten Reich passiert ist, wer weiß, vielleicht wird man es ihnen am Beispiel der Schreckensherrschaft Voldemorts erklären.
Aber die politische Allegorie oder Halballegorie ist nicht das Einzige, womit Rowling ihre Leser überrascht. Allein was sie mit den Hauselfen macht, dem heroischen Dobby und seinem Gegenspieler, dem mürrischen Creature. Hätte man gedacht, dass Creature die Freundlichkeit selbst wird, wenn man nur ein bisschen nett zu ihm ist und den einstmals verhassten Harry als Küchenchef verwöhnt? Hätte man geahnt, was aus dem Möchtegern-Todesser Draco Malfoy wird und dass ohne seinen Zauberstab am Schluss noch alles schiefgehen würde? Oder nehmen wir die Geschichte mit Wurmschwanz?
Wurmschwanz. Im Original Peter Pettigrew ist der Verräter, der Harrys Eltern auf dem Gewissen hat. Seit der Spion Voldemorts sich im 3. Band aus Rons Ratte gepellt hatte und Harry gnädig sein Leben verschont, konnte man ahnen, bei Pettigrew hat Harry noch einen gut. Wenn er am Ende in schlimmer Klemme steckt, wird der feiste Peter ihm einen kleinen Dienst erweisen. Genau so kommt es dann auch, aber mit einer kleinen Zuspitzung, die Rowling schon im 4. Band präpariert. Bei der Friedhofsversammlung der Schwarzmagier, bei der Lord Voldemort wieder zur Leibesfülle gelangt, opfert Pettigrew seine linke Hand, die ihm der Lord später durch eine silberne ersetzt. Als im 7. Band Harry in der erwarteten Klemme sitzt und wie erwartet Pettigrew auftritt, zögert Pettigrew einen Moment, weil Harry ihn an seine Dankesschuld erinnert und droht weich zu werden. Da schießt die silberne Hand an seine Kehle und erdrosselt ihn. Voldemort hatte sie offenbar programmiert.
Jedenfalls hat Rowling sie programmiert und schon im 4. Band gewusst, warum sie Wurmschwanz eine Prothese verpasst. Bei aller Voraussicht und allem Planungsgenie, ein paar Fragen hat sie dann am Ende aber doch offen gelassen und ein paar Figuren einfach vergessen. Wir werden nie mehr erfahren, woher der Reichtum von Harrys Eltern rührt. Wir werden nie wissen, warum Hermines Katze Gedanken lesen kann. Und der Abschied von der maulenden Myrte bleibt uns für immer verwehrt.
Um Abschiede geht es dabei im großen Finale und um den Tod, der den Finalband vollständig bestimmt. In einer ausgefuchsten Parallelhandlung schickt Rowling ihren Helden nicht nur auf die erwartete Schnitzeljagd nach Voldemorts Seelendepots, den sogenannten Horcruxen. Sie lässt ihn auch selbst die Verführung schmecken, die von der Unsterblichkeit ausgeht. Die Hallows des Titels, auf Deutsch die Heiligtümer des Todes, drei uralte, gralsähnliche Gegenstände,
ein Holunderzauberstab, genannt Elder Wand, ein Auferstehungsstein und Harrys Tarnumhang.
Diese drei Hallows also geben ihrem Besitzer die Macht über den Tod. Schon der junge Albus Dumbledore, kein Waisenknabe, wie wir erfahren, fand diese Macht attraktiv und auch Harry Potter kann ihr nur schwer widerstehen. Durch Dumbledores Vermächtnis fällt ihm einer der Hallows in den Schoß, der Auferstehungsstein. Den Tarnumhang besitzt er bereits, jetzt fehlt nur noch der Zauberstab. Aber Harry lernt Verzicht. Ja, mehr als das, er ist zur Selbstaufgabe bereit. Vor seiner letzten Mission kann er mit Hilfe des Auferstehungssteins noch einmal seine toten Eltern wiedersehen, die ihm Mut zusprechen.
Den Harry gut gebrauchen kann. Seine Mission hat gewisse Anklänge, die schwer zu überhören sind. Man könnte so weit gehen und sagen, Rowling hat den Höhepunkt ihrer Handlung auf den Ölberg gelegt. Der Auserwählte muss sein Leben opfern, auf das eine Prophezeiung sich erfülle und die Welt vom Bösen erlöst werde. Harry Potter gibt sein Leben daran und genau dadurch gewinnt er es. Was wohl unser Papst dazu meinen würde, der vor Rowling ja dringend gewarnt hat?
Wahrscheinlich empfände er es wieder als Blasphemie. Es ist ja schon merkwürdig, mit welchem Feuereifer vor allem in Amerika von religiöser Seite aus gegen Harry Potter gepestet wird. Was haben Sie nur? Sie haben etwas gemerkt, um nicht zu sagen gewittert. Es ist nicht nur, dass in den Ritualen der Zaubererwelt der Kirchgang fehlt und dass es kein Tischgebet gibt. Die ganze Welt der Magie, sei sie weiß oder schwarz, ist ihnen suspekt. Dabei könnte gerade die Kirche dankbar sein für die Entlastung, die ihnen Rowling angesichts gewisser Verfehlungen ihrer Vergangenheit gibt. Als Harry Potter im dritten Band einen Aufsatz über das Thema der Hexenverbrennungen schreiben muss, liest er in der einschlägigen Studie:
Im Mittelalter hatten besondere nicht-magische Menschen, besser bekannt als Muggel, Angst vor der Zauberei, während sie zugleich kaum fähig waren, sie zu erkennen. In den seltenen Fällen, da sie eine echte Hexe oder einen Zauberer zu fassen bekamen, hatte die Verbrennung keinerlei Wirkung. Die Hexe oder der Zauberer übte einen einfachen Flammengefrierzauber aus und schrie dann wie am Spieß, während sie oder er in Wahrheit nur ein angenehmes Kitzeln spürte. Tatsächlich kam Wendeline, die Ulkige, dermaßen auf den Geschmack, dass sie sich nicht weniger als 47 Mal in verschiedenen Verkleidungen fangen und verbrennen ließ.
Aber wieder im Ernst. Der größte Feind der Orthodoxie ist ja nicht der Materialismus, der gar nichts mit ihr teilt. Der größte Feind ist immer der Feind, mit dem es etwas Gemeinsames gibt. Nie hat die Kirche gegen Heidenkinder so grausam gewütet wie gegen die gnostisch beeinflusste christliche Sekte der Katharer, die im 13. Jahrhundert durch Kreuzzüge komplett ausgerottet wurden. Was dem Papst an Harry Potter aufstoßen könnte, sind nicht nur die Hexen und Zauberer, sondern eben jene gnostischen Züge, die auch in der Welt der Joanne K. Rowling durchschimmern. Und noch etwas anderes kommt dazu. Der Clan des Dunklen Lords hat unverkennbar satanistische Züge. Was sich am Ende des vierten Bandes bei Voldemorts Menschwerdung vollzieht, ist nichts anderes als eine schwarze Messe.
Nicht zufällig ist eines der Vorbilder Voldemorts der berühmteste Satanist des 20. Jahrhunderts, Aleister Crowley. Aber deshalb geht er ja auch am Ende unter. Spätestens im siebten Band zeigt sich, dass die Ethik der Harry-Potter-Welt christlich grundiert ist. Christlich etwa ist die Selbstverständlichkeit, mit der das Überleben der Seele nach dem Verrotten des Körpers vorausgesetzt und gegen die Voldemortsche Horcrux-Obsession ins Feld geführt wird.
Die Horcrux werden am Ende alle vernichtet. Und auch das andere Mittel der Unsterblichkeit schlägt Harry Potter am Ende aus. Die Spur der drei Hallows soll sich wieder verlieren. Beide Mittel der Todesüberwindung, die würdige der Hallows und die böse technokratische der Horcrux, müssen versagen. Nur wer die Liebe ehrt und den Tod nicht fürchtet, ist ihm gewachsen. So ungefähr wusste das auch schon Hans Castorp, als er im Schneekapitel des Zauberberg aus einem gruseligen Traum erwacht war. Die Liebe, die den Tod überwindet. Mit dieser Einsicht endet auch Rowlings Zyklus, der den schmerzhaften Trauer- und Vernarbungsprozess beschreibt, den der Verlust eines geliebten Menschen auslöst.
Joanne K. Rowling verlor ja früh ihre Mutter, die 45-jährig an multipler Sklerose starb. Ihre Tochter stand gerade in den Anfängen der Potter-Saga, auf die dieser Tod einen kaum zu überschätzenden Einfluss hatte.
Aber endet der Zyklus wirklich damit? Nein. Es folgt ein Epilog, der weniger überraschend als geradezu überrumpelnd wirkt. 19 Jahre später lautet das letzte Kapitel. Und es folgen die Schlussseiten, mit denen Rowling nach vielen wilden Abstechern doch wieder heimkehrt in den friedlich glitzernden Hafen der Kinderliteratur. Nicht mehr die Narbe ist das letzte Wort, wie sie lange angekündigt hatte. Der letzte Satz lautet: All was well.
Und es war alles, alles gut, lautete ganz ähnlich der berühmte Schlusssatz des Taugenichts. Bei Eichendorff klang er allerdings etwas frischer und weniger biedermeierlich. In diesem allzu versöhnlichen Epilog, der angeblich schon seit Jahren in einem Londoner Safe verwahrt lag, hat die harmoniebedürftige Rowling die Überhand gewonnen über die kühne und witzige, die so oft an die Grenzen des Erlaubten ging. Kann man es ihr vorwerfen? Viel eher soll man ihr dankbar sein, dass auch der letzte Potterband zu einem der Bücher geworden ist, das man erst mit der letzten Seite aus der Hand legen kann, und zwar ganz ohne Klammer- und Fesselfluch.
Womit wir schon eine erste Antwort hätten auf die Frage nach dem Wunder ihres Erfolgs. Rowling ist unwiderstehlich spannend. Wie sie den Bogen über 7 Bände und 4000 Seiten hält, macht ihr so schnell keiner nach. Aber genügt Spannung für den Einzug ins Pantheon?
Als ob der schon gesichert wäre. Welterfolg allein entscheidet ja noch nicht über den Nachruhm, den kostbarsten Ruhm in der Literatur. Wie viele enorm erfolgreiche Autoren der Goethezeit sind heute nur noch ein paar Experten bekannt. Und umgekehrt, Kafka hatte zu Lebzeiten ein paar hundert Exemplare verkauft. Heute füllen die Schriften über ihn eine ganze Bibliothek. Über den Nachruhm Joanne K. Rowlings zu spekulieren, war bis zum Erscheinen des 7. Harry-Potter-Bandes zu früh. Aber jetzt ist das große Portal ins Schloss gefallen. Und man darf fragen, was wird bleiben von Harry, wenn die Hysterie abgeflaut sein wird und das eiserne Mühlwerk der Zeit zu malen beginnt? Was sind Rowlings Schwächen und Stärken? Und ganz elementar gefragt, wie schreibt sie eigentlich, die erfolgreichste Autorin der Welt?
Aber hier fängt es schon an. In ihrem Genre ist diese Frage gar nicht so elementar. Erstaunlicherweise spielt die Sprache nur eine Nebenrolle in der Kinder- und Jugendliteratur. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer ist ein hinreißendes Kinderbuch. Wenn man es als Erwachsener wiederliest, staunt man über die vielen stilistischen Schnitzer, die an der Unsterblichkeit der Erfindung nichts ändern können. Auch die Potter-Romane sind nicht geradezu Sprachkunstwerke. Rowling hat keinen ausgeprägten Personalton, an dem man sie sofort wiedererkennen könnte. Bei einigen Absätzen merkt man, dass sie gefeilt und sich Mühe gegeben hat. Aber viele andere Passagen, vor allem die Kampfszenen, in denen die tödlichen Flüche immer haarscharf an den Guten vorbeischwirren, sind nur noch Anweisungen fürs Drehbuch, wie der Kritiker Burkhard Müller zu Recht bemerkte. Jede Seite mit mehr als 2 Expelliarmus-Flüchen ist eine verlorene Seite für die Literatur.
Die Action-Szenen sind überhaupt das Schwächste an ihren Büchern. Die konnte Tolkien besser. Dafür gibt es ein paar sehr schöne ruhige Szenen bei ihr. Etwa am Ende des 6. Bandes Dumbledores Trauerfeier oder das mystische Kapitel King's Cross im 7., in dem der blitzgefällte Harry ein Geistergespräch mit Dumbledore führt, das zum Sonderbarsten zählt, was Rowling je geschrieben hat.
Erstaunlicherweise sind ihre Schlüsse aber fast immer mau. Die Anfänge wiederum sind in der Regel stark. Ein paar Beispiele.
Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein. Sehr stolz sogar. Niemand wäre auf die Idee gekommen, sie könnten sich in eine merkwürdige und geheimnisvolle Geschichte verstricken, denn mit solchem Unsinn wollten sie nichts zu tun haben. Mr. Dursley war Direktor einer Firma namens Grunnings, die Bohrmaschinen herstellte. Er war groß und bullig und hatte fast keinen Hals. Dafür aber einen sehr großen Schnurrbart. Mrs. Dursley war dünn und blond und besaß doppelt so viel Hals, wie notwendig gewesen wäre. Was allerdings sehr nützlich war, denn so konnte sie den Hals über den Gartenzaun recken und zu den Nachbarn hinüberspähen. Die Dursleys hatten einen kleinen Sohn namens Dudley. Und in ihren Augen gab es nirgendwo einen prächtigeren Jungen. Die Dursleys besaßen alles, was sie wollten. Doch sie hatten auch ein Geheimnis. Und dass es jemand aufdecken könnte, war ihre größte Sorge. Einfach unerträglich wäre es, wenn die Sache mit den Potters herauskommen würde. Mrs. Potter war die Schwester von Mrs. Dursley. Doch die beiden hatten sich schon seit etlichen Jahren nicht mehr gesehen. Mrs. Dursley behauptete sogar, dass sie gar keine Schwester hätte, denn diese und deren Nichtsnutz von einem Mann waren so undursleyhaft, wie man es sich nur denken konnte. Was würden die Nachbarn sagen, sollten die Potters eines Tages in ihrer Straße aufkreuzen? Die Dursleys wussten, dass auch die Potters einen kleinen Sohn hatten, doch den hatten sie nie gesehen. Auch dieser Junge war ein guter Grund, sich von den Potters fernzuhalten. Mit einem solchen Kind sollte ihr Dudley nicht in Berührung kommen. Als Mr. und Mrs. Dursley an dem trüben und grauen Dienstag, an dem unsere Geschichte beginnt, die Augen aufschlugen, war an dem wolkenverhangenen Himmel draußen kein Vorzeichen der merkwürdigen und geheimnisvollen Dinge zu erkennen, die bald überall im Land geschehen sollten. Mr. Dursley summte vor sich hin und suchte sich für die Arbeit seine langweiligste Krawatte aus, und Mrs. Dursley schwatzte munter vor sich hin, während sie mit dem schreienden Dudley rangelte und ihn in seinen Hochstuhl zwängte. Keiner von ihnen sah den riesigen Waldkauz am Fenster vorbeifliegen. Um 9:30 griff Mr. Dursley nach der Aktentasche, gab seiner Frau einen Schmatz auf die Wange und versuchte es auch bei Dudley mit einem Abschiedskuss. Der ging jedoch daneben, weil Dudley gerade einen Wutanfall hatte und die Wände mit dem Haferbrei bewarf. »Kleiner Schlingel«, gluckste Mr. Dursley, während er nach draußen ging. Er setzte sich in den Wagen und fuhr rückwärts die Einfahrt zu Nummer 4 hinaus. An der Straßenecke fiel ihm zum ersten Mal etwas Merkwürdiges auf. Eine Katze, die eine Straßenkarte studierte. Einen Moment war Mr. Dursley nicht klar, was er gesehen hatte. Dann wandte er rasch den Kopf zurück, um noch einmal hinzuschauen. An der Einbiegung zum Ligusterweg stand eine getigerte Katze. Aber eine Straßenkarte war nicht zu sehen. Woran er nur wieder gedacht hatte, das musste eine Sinnestäuschung gewesen sein. Mr. Dursley blinzelte und starrte die Katze an. Die Katze starrte zurück. Während Mr. Dursley um die Ecke bog und die Straße entlang fuhr, beobachtete er die Katze im Rückspiegel. Jetzt las sie das Schild mit dem Namen Ligusterweg. Nein, sie blickte auf das Schild. Katzen konnten weder Karten noch Schilder lesen. Mr. Dursley gab sich einen kleinen Ruck und verjagte die Katze aus seinen Gedanken. Während er in Richtung Stadt fuhr, hatte er nur noch den großen Auftrag für Bohrmaschinen im Sinn, der heute hoffentlich eintreffen würde.
Das ist der Beginn des Beginns, der Anfang des ersten Bandes. Kann man es besser machen? Aber eindeutig sind wir hier noch im Kinderbuch, mit all seinen Mitteln der groben Schraffierung und humoristischen Überzeichnung. Hören wir noch einen anderen Anfang.
Der bislang heißeste Tag des Sommers neigte sich dem Ende zu. Und eine schläfrige Stille lag über den großen, wuchtigen Häusern des Ligusterwegs. Autos, die normalerweise glänzten, standen staubig in den Einfahrten. Und Rasenflächen, die einst smaragdgrün waren, lagen verdorrt und gelbstichig da. Wegen der Dürre war es verboten worden, sie mit Gartenschläuchen zu wässern. Die Bewohner des Ligusterwegs, die sich nun nicht mehr wie üblich mit Autowaschen und Rasenmähen die Zeit vertreiben konnten, hatten sich in die Schatten ihrer kühlen Häuser zurückgezogen und die Fenster weit aufgestoßen, in der Hoffnung, eine vermeintliche Brise hereinzulocken. Der einzige Mensch, der noch draußen war, ein Teenager, lag in einem Blumenbeet vor Nummer 4, flach auf dem Rücken.
Das ist der Anfang vom 5. Band Harry Potter und der Orden des Phönix. Sehr atmosphärisch, sehr dicht und sprachlich, wenn man genau hinhört, schon etwas stärker vom Kinderbuch entfernt. Den nächsten Band, Harry Potter und der Halbblutprinz, beginnt sie klugerweise mit einem Ortswechsel, nicht mehr im Ligusterweg. Es ist vielleicht ihr originellster Anfang überhaupt.
Es ging auf Mitternacht zu. Der Premierminister saß allein in seinem Büro und las einen langen Bericht, der ihm durch den Kopf strich, ohne den geringsten Sinn zu hinterlassen. Er wartete auf den Anruf des Präsidenten eines fernen Landes. Und während er überlegte, wann der elende Mensch sich endlich melden würde und zugleich unangenehme Erinnerungen an eine sehr lange, ermüdende und schwierige Woche zu unterdrücken suchte, konnte er kaum noch an etwas anderes denken.
Je stärker der Premierminister sich auf den Text der Seite vor sich zu konzentrieren versuchte, desto deutlicher konnte er das hämisch grinsende Gesicht eines seiner politischen Gegner sehen. Ausgerechnet dieser Gegner war gerade am heutigen Tag in den Nachrichten aufgetreten und hatte nicht nur die schrecklichen Dinge aufgezählt, die in der vergangenen Woche geschehen waren, als müsste irgendjemand daran erinnert werden, sondern auch noch erläutert, warum an ausnahmslos allen Vorfällen die Regierung schuld sei. Der Puls des Premierministers beschleunigte sich allein beim Gedanken an diese Vorwürfe, denn sie waren weder fair noch trafen sie zu. Wie um alles in der Welt hätte seine Regierung verhindern sollen, dass diese Brücke zusammenbrach? Es war empörend, dass überhaupt jemand unterstellte, man würde nicht genug für den Brückenbau ausgeben. Die Brücke war kaum 10 Jahre alt. Und die besten Fachleute wussten sich nicht im Mindesten zu erklären, warum sie mitten entzweigebrochen war und ein Dutzend Autos in die feuchten Tiefen des Flusses unter sich gestürzt hatte. Und wie konnte es jemand wagen zu behaupten, der Mangel an Polizisten hätte zu diesen beiden sehr hässlichen und weithin publik gemachten Morden geführt? Oder dass die Regierung den außergewöhnlichen Hurrikan in den südwestlichen Grafschaften irgendwie hätte vorhersehen müssen, der so viele Menschen und ihr Hab und Gut geschädigt hatte? Und war es sein Fehler, dass einer seiner Juniorminister, Herbert Chorley, sich ausgerechnet in dieser Woche so seltsam aufgeführt hatte, dass er nun bald viel mehr Zeit mit seiner Familie verbringen würde? Eine düstere Stimmung hat das Land erfasst, hatte sein Gegner zum Schluss gesagt und sein breites Grinsen dabei kaum verborgen. Und leider traf dies vollkommen zu. Der Premierminister spürte es selbst. Die Menschen schienen tatsächlich unglücklicher als sonst. Sogar das Wetter war trostlos. So viel kalter Nebel mitten im Juli. Etwas stimmte nicht. Das war nicht normal.
Was es mit der Kälte auf sich hat, erfährt der Premierminister bald darauf von seinem Amtskollegen, der in seinem Kamin erscheint. Die kältestrahlenden Dementoren sind daran schuld, die aus Azkaban ausgebrochen sind und in Voldemorts Auftrag die Muggels terrorisieren. Auch die eingestürzte Brücke und der angebliche Hurrikan gingen natürlich aufs Konto des zurückgekehrten Lords. Schöne und spannende Anfänge also allesamt, aber dann die Schlüsse. Den allerletzten haben wir schon gehört, aber auch schon der vorletzte war eher matt.
»Wir sind bei dir, was immer auch geschieht«, sagte Ron. »Aber Mann, du musst erst mal bei meinen Eltern vorbeischauen, ehe wir sonst wohin gehen, selbst wenn es Godric's Hollow ist.« »Warum?« »Herr Bill und Fleur heiraten. Schon vergessen?« Harry sah ihn verdutzt an. Der Gedanke, dass es immer noch so etwas Alltägliches wie eine Hochzeit geben könnte, erschien ihm unfassbar und wundervoll zugleich. »Ja, das sollten wir nicht versäumen«, sagte er schließlich. Seine Hand schloss sich wie von selbst um den falschen Horcrux. Doch trotz allem, trotz des dunklen und gewundenen Wegs, den er vor sich liegen sah, trotz der letzten Begegnung mit Voldemort, die, wie er wusste, unweigerlich kommen musste, ob in einem Monat, in einem Jahr oder in 10 Jahren.
Eine andere Schwäche folgt aus ihrer Erzählperspektive. Rowling verzichtet auf den olympischen Erzählstandpunkt, das heißt, sie klappt nicht die Gehirne der Figuren auf, sondern bemüht sich, Gefühlsregungen durch äußere Indizien anzudeuten. Aber ihr Register ist begrenzt. Das führt dazu, dass Ron Weasley immer zu rot werden muss, und wenn sich dieser Reiz erschöpft hat, wird er dunkelrot oder violett. Wie Schauspieler, die sich leicht Ticks angewöhnen, wenn der Regisseur sie nicht darauf hinweist, hat sich Rowling ein paar sprachliche Ticks angewöhnt, die ihr selbst gar nicht mehr auffallen. Im 5. Band entwickelt sie ein Faible für den Fluch Blimey, den plötzlich jedes Gottesgeschöpf ausstoßen muss. Im 6. Band zügelt sie sich, aber im 7. packt es sie wieder und jung und alt flucht uniform. Es fehlte nicht viel und noch Salazar Slytherin zischte Blimey bei seinem Auszug aus Hogwarts im Zorn.
Figurensprache zählt nicht zu Rowlings größten Stärken. In der Regel kann man ihren Dialogsätzen nicht anhören, aus wessen Mund sie kommen, außer beim Halbriesen Hagrid, dessen schottischen Akzent sie im 7. Band etwas überzieht, oder bei den Hauselfen, die von sich in der 3. Person reden. Zuverlässig witzig sind nur die Wortwechsel zwischen den Weasley-Zwillingen, Fred und George. Überhaupt muss man sagen, erst ihr Schalk im Nacken kitzelt ihre wahre Stärke hervor.
Falls es bei ihr nicht gleich ein paar Gnome sind. Aber wenn es nun ihre Sprache nicht ist, was ist es dann, was die Leserwelt in solchen Taumel versetzt? Was genau kann Rowling, was andere nicht können? Nichts ist ja völlig neu bei ihr. Nicht neu sind die Elemente der Internatsgeschichten, mit denen Enid Blyton Generationen von Lesern entzückt hatte. Alles, was dazugehört, finden wir auch in Hogwarts. Die gemeinsamen Mahlzeiten im Speisesaal, die Streber und die bebrillten Außenseiter, die heimlichen Mitternachtsfeten, die fiesen Lehrer und die Gutmütigen, die Angst vor den Prüfungen und das Mitleid mit den armen Kindern, die zu Weihnachten nicht nach Hause fahren können. Ebenso wenig neu sind die Elemente des Genres Fantasy, mit all den Einhörnern, Drachen und Zauberschwertern, mit magischen Pergamenten und Ringgeistern, die hier Dementoren heißen. Und schon gar nicht neu ist der Topos des auserwählten Kindes, das bei falschen Eltern aufwächst und schwer an der Bürde trägt, die Welt zu erlösen.
Nicht neu ist die Idee der zwei Sphären, zwischen denen der Held hin und her wandeln kann. Nicht neu ist die Frage der Detektivgeschichte, Whodunit, die so viele Bände bestimmt. Und noch weniger neu ist der Entwicklungsroman, in dessen Verlauf ein Junge durch einen Feuerring von Prüfungen gehen muss, um am Ende mannbar zu sein. All diese Genres werden von Rowling nicht erfunden, sondern fusioniert. Die dabei freigesetzte Fusionsenergie hat sie wahrscheinlich selbst überrascht. Man kann das auch mit einem anderen Bild sagen, einem etwas ländlicheren und herbstlicheren. Nehmen wir ein langes Stück Schnur, ein paar Hölzer, etwas Leim und farbiges Papier. Nichts daran ist sonderlich exotisch. Jeder könnte es notfalls auftreiben und keiner wüsste viel damit anzufangen. Rowling nimmt diese Elemente, fügt sie aber auf eine ganz bestimmte Weise zusammen und hat plötzlich einen Drachen in der Hand, der ins Blaue flattert und bis in die Stratosphäre steigt.
Harry Potter selbst? Hand aufs Herz. Er allein sorgte noch nicht für den Höhenflug. Dass ein Filmdarsteller ein nur mäßig begabter Schauspieler ist, erfreut sich einer gewissen inneren Logik. Wer tauschte nicht 10 Harrys gegen einen Dobby? Rowlings eigentliche Stärke sind die Nebenfiguren. Was damit zusammenhängt, dass sie am Rand komischer sein kann als im Zentrum und in der Komik ihre wahre Größe liegt. Wie Tolkien begann sie als Humoristin. Und wie Tolkien wurde sie ernster und düsterer. Aber ganz untreu wurde Rowling ihrer ersten Stärke nie. Noch im 7. Band flicht sie einen Auszug aus der Klatschbiografie Rita Kimcorns Lives and Lies of Albus Dumbledore ein, der sie als glänzende Stimmenimitatorin erweist.
Einen anderen kleinen Erzählstrang widmet sie den Sprichwörtern und Märchen der Zaubererwelt, die Ron Weasley alle am Schnürchen hat und von denen Hermine als Muggelkind nichts weiß. Mayborn Witches will marry Muggles, klärt er uns auf. Also, im Mai geborene Hexen werden Muggles heiraten. Oder Jinx by Twilight, undone by Midnight. Im Zwielicht ausgestoßener Fluch zerfällt um Mitternacht, was immerhin praktisch zu wissen ist.
Das Schöne an dieser zauberethnologischen Abschweifung ist, dass sie indirekt sogar handlungsentscheidend wird. Weil Voldemort in einem Waisenhaus aufwächst, lernt er keine dieser Geschichten kennen. Darum erfährt er nichts vom Märchen der drei Brüder und den Gefahren des legendären Zauberstabs, der ihn schließlich das Leben kosten wird. Das kommt davon, wenn Kinder keine Märchen hören.
Als Plotterin ist Joanne K. Rowling unerreicht. Auch darin, wie sie ihre entscheidenden Hinweise palmiert, wie das in der Illusionistensprache heißt, indem sie unsere Blicke auf etwas anderes lenkt. Aber das alleine genügt eben nicht. Rowling vereinigt zwei Fähigkeiten, die nicht oft zusammengehen. Im Schachspiel würde man vielleicht von Tiefe und Breite reden. Sie kann einerseits hochraffinierte, langsträhnige Zugfolgen entwickeln und Plots entwerfen, an denen man sich die Zähne ausbeißt. Was sie dabei andererseits nicht aus dem Blick verliert, ist das nur für sich kuriose, komische Detail. An diesen komischen Details ist ihr Zyklus überreich, und dieser Reichtum ist es letztlich, der ihm das Überleben sichern wird. Was genau also wird von ihm bleiben, außer den vielen Millionen Jugendlichen, die es Harry verdanken, dass er sie ins Königreich der Literatur eingeschleust hat? Gehen wir die Bände ruhig der Reihe nach durch.
Der erste Band Harry Potter und der Stein des Weisen wird immer den Charme der neu geschaffenen Welt ausstrahlen. Mit blinkenden Tautröpfchen auf jedem Blatt. Auch in Jahrzehnten wird man sich an der wundersamen Briefvermehrung aus den Anfangskapiteln freuen, am ersten türzersplitternden Auftritt Hagrids, an den Boutiquen der Winkelgasse und den unterirdischen Tresoren der Koboldbank, an den Schokofroschkarten und den Bohnen aller Geschmacksrichtungen, unter denen der Ohrenschmalz nicht fehlt, an der Ankunft in Hogwarts und im Speisesaal mit den schwebenden Kerzen, am Reigen der Geister und dem stillen Gram des fast kopflosen Nick. Und auch in Jahrzehnten wird der Leser die Knoblauchfahne des Lehrers Quirrell darauf zurückführen, dass der verängstigte Turbanträger sich vor Vampiren schützen will und nicht darauf, dass sich unter eben jenem Turban das übel riechende Implantat Lord Voldemort verbirgt.
Vom zweiten Band, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, wird unter anderem bleiben: die Intrige, mit der Rowling uns den Streber Percy Weasley verdächtig macht, statt seiner süßen Schwester Ginny, die von Voldemorts schwarzem Tagebuch ferngelenkt wird. Die am Rand der Karikatur torkelnde Figur Gilderoy Lockharts, fünffacher Gewinner des Most Charming Smile Award, der auf einem Werbeplakat leider einmal mit Haarnetz ertappt wird und der Harrys Knochen aus Versehen zu Brei zaubert. Das glühende Interesse Mr. Weasleys für alle Dinge der Muggelwelt und das scheue Erröten seiner Frau, wenn Lockhart von 12.30 Uhr bis 16.30 Uhr Autogrammstunde hält.
Vom dritten und rundesten Band Harry Potter und der Gefangene von Azkaban wird alles bleiben. Mit ihm erreicht der Zyklus seinen Zenit. Unvergesslich die Erfindung der seelensaugenden Dementoren, unvergesslich die Werwolf-Intrige und die Szene in der heulenden Hütte, in der sich der gefährliche Mörder Sirius Black als Harrys engster Verbündeter enttarnt. Vor allem unvergesslich bleiben wird die finale, unverschämte Plot-Idee. Mit Hilfe eines Time-Turner drehen Harry und Hermine die Zeit zurück und richten die Dinge zum Guten. In einer Parallelwelt, in der Hagrids heftiges Schluchzen nun nicht mehr Schmerz, sondern Erleichterung ausdrückt. Und ein Axthieb nicht mehr eine Enthauptung anzeigt, sondern den Verdruss des Henkers, der um sein Opfer geprellt wurde.
Vom vierten Band, Harry Potter und der Feuerkelch, wird bleiben der kurze Auftritt des Gärtners Frank, der im ersten Kapitel ins Nachbarhaus hinkt, eine zischelnde Unterhaltung belauscht und von einem grünen Blitz gefällt wird. Die Quidditch-Weltmeisterschaft, Rowlings erste Massenszene, an deren Ende das schwarze Mal erscheint und die Todesser mit einer Muggelfrau Jojo spielen. Das Koboldgeld, mit dem man nicht gerne bezahlt wird, weil es nach kurzer Zeit schmilzt. Die Aufschneiderei, der alle Männer verfallen, sobald sie einer Wela begegnen. Die immer stärker steigende Spannung bei der Frage, wer ist der Maulwurf in Hogwarts? Der Moment, in dem Harry den Pokal berührt und das Turnier mitnichten beendet ist. Schließlich die Friedhofsszene, in der Voldemort als Graf Dracula seine schwarze Messe zelebriert und das erste Opfer unter den Schülern zu beklagen ist.
Der fünfte Band, Harry Potter und der Orden des Phönix, ist ein Buch der Dauergereiztheit. Als Rowling an ihm schrieb, schwebte ein scheußliches Schwert über ihr, eine Klage wegen Plagiatverdachts. Vielleicht hat sie mit ihrer Stimmung die Figuren angesteckt. Wenn man auf einen Band verzichten müsste, dann am ehesten noch auf diesen, der aber immer noch mehr zu bieten hat als die meiste Konkurrenz.
Der sechste Band, Harry Potter und der Halbblutprinz, ist noch grausiger als seine Vorgänger, aber dabei innerlich fast heiter. Die Autorin war schwanger, als sie an ihm schrieb. Vielleicht hat sich auch davon etwas auf die Atmosphäre übertragen. Bleiben wird vor allem das Finale. Dumbledores flehentliches Bitten, Harry möge ihn töten, als er auf der Insel im schwarzen, bald brodelnden See den vergifteten Kelch bis zur Neige leeren muss. Der Schock, als er durch seinen getreuen Snape ermordet wird. Aber bleiben wird auch der Gartengnom, der, in ein Ballettröckchen gezwängt, golden angemalt und unter Schockzauber gestellt, als böse blickender Engel auf der Spitze des Weasleyschen Weihnachtsbaums thront.
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes wird schon deshalb bleiben, weil er fast alle Fragen klärt. Sogar die, wer zuerst dagewesen sei, der Phönix oder das Feuer. Das wichtigste Detail, wie Burkhard Müller fein bemerkt und der Autorin hoch anrechnet, ist dabei ein ethisches. Am Ende hat keiner der Helden einen tödlichen Fluch ausgestoßen. Voldemort stirbt durch seinen eigenen Avada Kedavra, der durch alte Magie zurückgeschleudert wird. Wie damals, als Harry noch ein Baby war. Womit es sich rundet und alles endet, wie es begann.
Es ist ein großes Ende, bei allen kleinen Schwächen. Und die Millionen Kinder haben sich nicht getäuscht. Die Welt der Joanne K. Rowling ist so farbig und reich, so grausig und witzig, so schlicht und so raffiniert, dass sie so schnell nicht untergehen wird.
Literatur für alle. Was von Harry Potter bleibt, von Michael Marr. Mit Donata Höffer, Joachim Nimtz und Wolfgang Pregler. Ton und Technik: Johanna Fegert, Ute Hesse und Sonja Röder. Regie: Iris Drügekamp. Redaktion: Stefan Krass. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2007.